Die Bayern sind die Bayern, wir sind wir und wir werden Champions League-Sieger.
Bayern, das sind wir, Bayern, das bayerische Bier, ja, die Bayern sind das beste Team Europas, so, jetzt habe ich es gesagt, was wollt ihr machen?
Ja, aber nach dem Spiel gestern ist dem auf jeden Fall nichts entgegenzusetzen. Das haben sie bewiesen. Aber die nächsten Herausforderungen kommen natürlich in dem Champions League Halbfinale. Da haben wir mal ein bisschen auf die Voraussetzungen geguckt, weil wir können euch so viel schon mal spoilern. Es sind nicht alle dabei für das Champions League Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Aber war nicht nur Champions League drin heute.
Nee, wir sind reingegangen mit einem bestens gelaunten Ich, die Warriors und die Playoffs, Hoffnung im Leben. Und hinten raus sind wir ein bisschen abgeschweift. Wir haben erst viel über Golf geredet, dann haben wir nochmal viel über Fahrradfahren geredet, obwohl noch überhaupt nicht Tour de France ist, aber es gibt ein neues 19-jähriges französisches Wunderkind, was möglicherweise dieses Jahr schon bei der Tour angreifen darf. Deswegen ja, dranbleiben, Basketball, Fußball, Golf und Fahrradfahren genießen. Viel Spaß.
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber
noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Donnerstag, 10.12 Uhr, herzlich willkommen zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Der Opener war deutlich besser. Ich habe mich gerade wirklich vergessen, bei meinem ersten Versuch irgendwie Datum, Uhrzeit und einen wunderschönen guten Morgen ineinander zu bringen. Weil mir ist es nochmal wichtig zu betonen, dass es wirklich ein wunderschöner Morgen ist. Das hat mehrere Gründe, über die wir gleich reden werden, aber erstmal natürlich auch guten Morgen, Bengt.
Ja, man merkt auch an deiner sexy verschlafenen Stimme, es ist noch mitten in der Nacht quasi. Also wir mussten uns natürlich einen Tag länger Zeit nehmen, um den Podcast aufzunehmen, weil gestern ein glorreiches Champions League Spiel anstand. Das haben wir auch zusammen noch schauen dürfen. Aber da geht es erst gleich drum, weil du sagst schon, die Laune ist riesig, weil die Warriors, die holen jetzt doch noch die NBA.
Ja, du sprichst es an. Das glaube ich sogar gar nicht. Und ich, also, es ist fast auch so ein bisschen vermessen, das jetzt von mir so anzusprechen, weil du erwischt mich jetzt natürlich auf einem absoluten Peak-Niveau, was meine gute Laune angeht. Ich habe mir das Spiel wirklich, also es ist vor 5 Minuten auf meinem Fernseher quasi zu Ende gegangen. Ich habe nebenher gefrühstückt, rumgeschrien.
Erzähl uns mal immer die generelle Timeline, wann war auch so das Spiel und sowas? Also das nimmt uns ja auch ein bisschen mit durch deine Morgenroutine.
Naja, das Spiel ist heute Nacht um 4 gewesen. No chance, dass ich dafür dann aufstehe. Dafür ist mir dann mein normaler Tag zu wichtig und dafür habe ich auch, um ehrlich gesagt, zu wenig beliebt, weil nochmal die Außensituation, die Warriors waren zu schlecht, um die Playoffs direkt zu schaffen, dann spielt die NBA dieses Play-ins-Format, was wirklich ein absoluter Banger ist, muss man ihn lassen, also die Spiele sind wirklich eine heftige 10 von 10 dieses Jahr gewesen, heißt, du bekommst quasi zwei Chancen, dir einen Spot in den Playoffs zu erspielen, die Warriors haben heute die erste Chance genutzt. Genau, das Spiel war heute Nacht um 4, ich gucke mir das ja dabei immer quasi im Real-Life-Modus dann heute Morgen zum Frühstück an. Und wusste, dass wir um 10 Uhr Podcast aufnehmen. Das haben wir gestern Abend noch ausgemacht. Und deswegen habe ich mir Wecker auf 8:30 gestellt, dann entspannt aufgestanden, erste Halbzeit geguckt, dann zur zweiten Halbzeit Frühstück gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es genossen, Bengt.
Ja, also ich sehe selbstverständlich nur das Ergebnis, weil ich bin dann kein Verrückter, der sich dann da morgens hinsetzt und sich 40 Minuten Basketball anguckt. Aber ja, 121 gegen die Clippers. War es ein so enges Spiel, wie dann auch am Ende draufsteht?
Es war wunderschön, es war, also ich werde 17 Mal wunderschön sagen heute. Du, also ich glaube, mit 14 hinten gewesen im vierten Viertel, ich bin auch schon so, das ist ja das Ding, wenn du Real Life guckst, dann kannst du mit der Fernbedienung immer so ein bisschen nach vorne skippen, weil es gab wieder Phasen, hat nichts funktioniert, Curry war wirklich nicht gut und dann hinten raus haben sie irgendwie doch nochmal. Und das war auch wirklich, warum ich jetzt auch sage, selbst wenn wir jetzt am Freitag dann verlieren und dann rausfliegen, dann sage ich nicht, dass es einfach so für die Katz war, könnte man sagen, ja gut, jetzt habt ihr ein Spiel gewonnen, was freut der sich so, jetzt seid ihr dann trotzdem nicht mehr in den Playoffs, aber es war einfach so. Die haben es nochmal so einmal gezeigt. Sie haben es einfach nochmal so, die alten Männer haben es noch einmal einfach aufblitzen lassen, was denn geht. Und das war geil. Deswegen, also hinten raus waren es, glaube ich, 4 Dreier in Folge, die er reingeschweißt hat. Das war toll heute Morgen, sage ich dir.
Aber also lag dir da noch zurück? War kurz
ja,
vor knapp
wir waren,
noch Rückstand?
Wir waren 14 hinten, glaube ich. Wir waren 14 hinten. Und dann mit 4 Minuten noch auf der Uhr auch noch 7 hinten. Und dann geht das ja immer so hin und her und hin und her. Und dann merkst du beim Basketball ja schon, das eine Team fängt an, so ein bisschen in Rhythm zu kommen und das andere Team fängt an, halt nicht mehr so wirklich Würfe zu treffen. Und das hat man dann schon gemerkt, dass es so ein bisschen geschiftet ist. Ich habe aber trotzdem war die ganze Zeit so, ja, die werden das schon noch irgendwie choken, weil die haben es diese Saison immer gechoked, eben weil es wirklich eine scheiß Saison der Warriors war. Und dass sie es jetzt einfach mal in so einem wichtigen Spiel durchgezogen haben, ist viel Genugtuung für eine geschundene Fanseele.
Ja, das glaube ich. Du hast jetzt gerade aber gesagt, man hat zwei Chancen, um in die Playoffs einzuziehen. So weit sind die Warriors ja aber noch gar nicht. Also erste Chance haben sie genutzt, sagst du, aber damit kommen sie jetzt quasi nur ins Play-in-Final. Also der siebte gegen den achten, von denen kommt einer direkt weiter, der Gewinner, und der Verlierer darf dann nochmal gegen den Gewinner vom neunten gegen den zehnten. Und da steht jetzt Warriors gegen Suns. Am Samstag früh um 4 Uhr morgens. Das klingt danach, als würde es dann auch Samstag früh wieder deine Routine geben.
Ja, da können wir schön zusammen im Hotel gucken dann, Bengt, ne? Da wirst du ja mit mir aufstehen, hast du ja gesagt.
Machen wir Hotelfrühstück, oder?
Nee, es wird Hotelfrühstück. Wobei ich, ja, wahrscheinlich wird das ein Hotelfrühstück-Ding.
Ja, weil ich meine, 4 Uhr morgens dann aufstehen, also...
No chance.
Ja, das ist halt auch eine gottlose Zeit, ne? Das muss man dann leider dazu sagen. Aber wie sind die Chancen der Warriors? Hast du dir die Suns gegen die Trailblazers schon angeguckt?
Ja, also ich habe generell viel NBA geguckt und die Play-In-Games sind ja auch, also alle durch die Bank weg waren eigentlich wirklich Banger-Spiele, kann man so sagen. Ja, wahrscheinlich sagen viele, dass die Warriors jetzt wieder Außenseiter sind gegen die Suns. Wahrscheinlich sind sie das auch, keine Ahnung. Aber das, so, also so ein Spiel wie heute sagt halt dann auch wieder, ja, wenn die plötzlich anfangen, dann auch wirklich im Kollektiv, und heute haben dann hinten raus wirklich im Kollektiv alle gut gespielt. Es war dann nicht nur eine Curry-One-Man-Show, sondern Draymond hat plötzlich wieder richtig gut verteidigt. Al Horford, der ist mittlerweile auch ein und Digga, das musst du dir ja mal vorstellen, die sind 37, 39 und 41. Was für NBA-Alter wirklich, also... fatal ist. Da spielst du normalerweise nicht mehr auf dem Niveau Basketball, und die haben heute richtig gut gespielt, die alten Männer. Das Ding ist jetzt halt, die spielen in zwei Tagen schon wieder. Ja, mal gucken, wie fit die alle sind, aber und das meine ich auch ernst, selbst wenn die jetzt gegen die Suns dann irgendwie verlieren und selbst wenn sie deutlich verlieren, dann sage ich, gut, die Saison war für den Arsch, der Kader ist nicht dafür gebaut, einen tiefen Playoff-Run zu machen, bla 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 bla, und dann war es trotzdem schön, dass das heute Morgen einmal noch so geklappt hat.
Das klingt fast nach einem Loslasser, bin ich ehrlich.
Na, aber ich habe auch schon losgelassen. Und das meine ich ja wirklich jetzt. Die Saison habe ich eigentlich schon losgelassen. Weil, was passiert denn? Selbst wenn du die Play-Ins schaffst, dann spielst du erste Runde gegen OKC. Ja, gut, das wird auch schwierig. Deswegen, es geht eigentlich, alles, was jetzt halt kommt, ist Bonus. Alles, was jetzt kommt, ist irgendwie noch on top.
Okay, also es ist dann trotzdem noch so, dass man sich dennoch freuen würde, wenn sie es gegen die Suns schaffen. Und,
ich würde mich geisteskrank freuen, natürlich. Okay. Natürlich wäre ich auch ein bisschen gebrochen, wenn sie es dann nicht schaffen. Also, das gehört schon dazu. Aber das war jetzt einfach mal so, ja, wie ich gesagt, es war einfach Balsam für eine sehr, sehr geschundene Fanseele, dass das heute Morgen so gut geklappt hat.
Ja, weil ich meine, man kann es ja auch in die andere Richtung deichseln, wenn man dann sagt, ja, hoffentlich ist es endlich vorbei, aber da schwingt dann natürlich trotzdem noch die Hoffnung auf was Magisches mit, aber ja, der Steph Curry, Dirk Nowitzki Run wird dann wahrscheinlich nicht kommen, so wie es bei dir gerade klingt.
Nee, wahrscheinlich nicht, und dieses, ja, hoffentlich ist es schnell vorbei, ich glaube, wenn du ganz objektiv an die Sache rangehst und wenn die eben alle nicht so alt wären, dann hätte man schon gesagt, ja okay, dann lass die Saison einfach mal tanken und dann probierst du dieses Jahr einen guten Pick mitzunehmen und dann greifst du nächste oder übernächste Saison wieder an. Aber dadurch, dass die halt mittlerweile alle schon im Rentenalter sind, du weißt nicht, wie viele Seasons die noch im Tank haben. So, nächste Saison wird es auf jeden Fall noch geben, aber danach laufen viele Verträge aus und deswegen musst du halt jede einzelne Chance irgendwie probieren, zumindest zu attackieren. Und das, weil es gab ja auch schon wieder viele, also gefühlt die letzten Wochen die Berichterstattung rund um die Warriors war, ja, lohnt es sich überhaupt noch zu gewinnen? Oder wäre es nicht viel klüger und schlauer für das Franchise zu sagen, ey, wir schenken die letzten Spiele ab, probieren uns einen guten Pick zu sichern und stellen uns so ein bisschen auf für die Zukunft? Aber das dann heute war halt wieder, nee, Mann, mit so einem Kader stellst du dich nicht auf für die Zukunft. Da probierst du das jetzt irgendwie noch zu melken, solange es noch geht, und hoffentlich geht es noch ein, zwei Jahre. Und deswegen ist es auch nicht dieses, dass du überhaupt abwägen müsstest, ja, wäre es jetzt nicht klüger, vielleicht schon rauszufliegen, hast eine bessere Lottery-Pick-Chance. Nee, Mann, ist einfach probieren, so viele Spiele jetzt hinten raus noch zu gewinnen und dann mal gucken, wie weit es noch geht.
Ja gut. Aber du sprichst es gerade schon an. Also OKC würde in einem potenziellen ersten Playoff-Spiel dann warten. Gib uns mal ein Power-Ranking der Top 3. Also wir müssen jetzt nicht alle Teams durchgehen irgendwie, aber die Playoffs gehen jetzt diesen Samstag los. Samstagabend, ja. Erstes Spiel Cavaliers gegen Raptors. Ja, deswegen, da wisst ihr Bescheid, dass die NBA jetzt in die heiße Phase geht und Martin sagt euch jetzt, auf wen ihr achten müsst.
Also OKC ist das Maß aller Dinge. Die sind auch dieses Jahr für mich der große Favorit. Für mich wirklich der, ja, was heißt, Dark Horse ist immer schwierig, wenn du auf zwei einläufst nach der Regular Season, aber die Spurs sind für mich ein Dark Horse, weil die sind jetzt, also theoretisch sind die wahrscheinlich das zweitbeste Team, aber halt jung gespickt, noch niemand von denen hat wirklich Playoff-Erfahrung. Also natürlich gibt es ein, zwei Veterans, die auch schon Playoffs gespielt haben, aber so die Großen, also ein Wembanyama, ein De'Aaron Fox und wie sie nicht alle heißen, die haben noch keinen tiefen Playoff-Run gehabt. Da ist so ein bisschen die Frage, ja, was macht das mit einer Mannschaft? Weil das ist nicht mal irgendwie nur so dummes dahergelabert. Das ist ein anderer Sport, der da gespielt wird. Und deswegen habe ich da noch so meine Zweifel. Und dann bin ich sowohl bei Lakers als auch bei Nuggets, wenn die fit bleiben, ja, aber das ist halt wieder mit einem Sternchen versehen. Bei den Lakers ist ja Luka noch aktuell raus. Die Nuggets sind eh diese Saison irgendwie immer wieder verletzungsgeplagt gewesen. Aber ansonsten sehe ich den Westen auf jeden Fall stärker als den Osten, weil auch im Osten bleibe ich dabei. Auf 1 sind die Pistons. Das ist genau dasselbe wie bei den Spurs. Die sind ein super Team, aber haben alle noch keine Playoff-Erfahrung oder noch nicht so richtig. Also ja, jetzt slidet ihr wieder in die DMs und sagt, ja, die Pistons haben letztes Jahr auch schon gute Playoffs gespielt. Ich meine so tiefe Playoff-Erfahrung, weil wenn du an 1 aus der Regular Season gehst, dann rede ich ja nicht davon, dass du die erste Playoff-Runde gewinnst, sondern dann rede ich davon, dass du einen tiefen Playoff-Run startest. Und das haben die alle noch nicht geschafft. Deswegen ist da so ein bisschen die Frage, wie sie es konserviert kriegen. Und dann bin ich am Ende wieder im Osten bei den Celtics und bei den Knicks. Weil das ist dann auch wieder basic Mathematik. Das sind zwei Teams, die haben genau die Spieler in den Reihen, die eben in den letzten Jahren tiefe Playoff-Runs hatten.
Na gut, vor dem Hintergrund traue ich es mir dann jetzt auch zu, mit dir zusammen die Playoffs durchzutippen. Also vor allem der erste Playoff, Baum wird ja tendenziell eher mal in Richtung der Favoriten gehen. Also dürfen wir anfangen bei den Cavs gegen den Raptors. Und da mache ich einfach mal den Anfang. Natürlich beliebe ich in Dennis Schröder. Die Cavs gehen durch.
Ja, plus ein. Ich glaube, es könnte sein, dass wir wirklich jetzt 8 aus 8 gehen zusammen.
Geil, nehmen wir. Nuggets, Timberwolves.
Nuggets.
Okay, gut, gibt's glaube ich nichts gegen zu sagen, stimme ich überein. Nix gegen Hawks wird dann sehr wahrscheinlich ein deutliches Nix-Ding.
Ja, nix gegen Hawks wird für mich auch ein deutliches Nix-Ding. Wir können es wirklich, also fast ein bisschen abkürzen. Im Osten sehe ich die ersten vier alle sehr sicher durchkommen. Also ist jetzt wahrscheinlich, wenn ich das sage, wird das nach hinten losgehen.
Also im Westen, Celtics, Knicks und Cavs.
Ja, das kannst du abbringen. Im Westen Lakers gegen Rockets, 4-5 Matchup. Das werden jetzt die ganzen Lakers-Fans sich gerne hören. Es steht und fällt für mich mit, wie fit sind die. Also es ist wirklich relativ, relativ einfach. Wenn Luka in dieser Serie relativ früh zurückkommt, dann müssten sie das eigentlich gewinnen. Aber wenn nicht, dann ja, könnten die Lakers das eine Team sein, das rausgeht als Bestgesetzter.
Ja, wobei das ja auch ein relativ enges Matchup ist, ne? Also gerade jetzt auch die Rockets zuletzt ganz gut unterwegs gewesen, 9 der letzten 10 Spiele gewonnen, da kann man dann schon sehen, gut, die sind heiß, die haben Bock auf die Playoffs. Ich glaube trotzdem dran, dass es die Lakers packen werden. Gut, aber dann gib uns im Westen den einen Upset, sind's die OKC Thunder?
Ja, also ich gehe dann mit den Rockets, wenn das ein Mini-Upset ist, dass wir zumindest nicht ganz 8 aus 8 sind. Und dann, ja, werde ich natürlich sagen, dass die Warriors in die Playoffs kommen und die Thunder rausnehmen.
Gut, guck mal, sind wir dann bei zwei Themen unterschiedlicher Meinung. Aber wie realistisch das ist, das überlasse ich jetzt einfach mal den Hörern zum Beurteilen. Aber du hast gerade gesagt, mit 37, 39 und 41 bist du tendenziell nicht mehr im besten Basketballeralter. Und scheinbar ist man mit 40 und eine Woche noch im besten Fußballeralter, aber mit 40 und zwei Wochen ist man raus.
Ja, die Alterserscheinungen haben eingesetzt bei Manu Neuer. Und ich habe dir das gestern schon beim Fußballgucken gesagt, also einmal Szenerie, wir waren tatsächlich in der Düsseldorfer Altstadt mit einer relativ großen Runde Fußballgucken, war super, toller Abend gewesen. Und ich habe es dir da schon gesagt, ich hätte gerne Mäuschen gespielt bei Julian Nagelsmann, weil muss sich das für den gut anfühlen. Nicht, dass er ihm das irgendwie wünscht. Ich glaube auch gar nicht, dass, weil das wurde ja auch so ein bisschen von den Medien aufgebauscht, die hassen sich, haben kein gutes Verhältnis. Neuer hat das ja schon so ein bisschen runterreguliert und gemeint, nö, ist eigentlich alles okay. Aber das wird sich für Nagelsmann schon gut angefühlt haben, weil er jetzt eben die Diskussion nicht mehr die ganze Zeit führen muss. Weil was wäre denn passiert, hätte Neuer nochmal so eine A-Plus-Leistung im Rückspiel abgeliefert? Dann wären alle wieder aus ihren Löchern gekommen und hätten gesagt, ja, guck doch mal, wie kannst du den zu Hause lassen? Und wir wären safe auch aus den Löchern gekommen und hätten das gesagt. Und so musste die Diskussion jetzt halt zum Glück aus Nagelsmann-Sicht, leider aus neuer Sicht, nicht mehr führen.
Ja, beziehungsweise auch Manuel Neuer wird drüber hinwegkommen, weil er jetzt den Outcome des Spiels kennt. Also gestern nach 30 Sekunden ein horrender Fehlpass, der ihm so, glaube ich, in der Karriere wahrscheinlich höchstens dreimal passiert ist. Und dass es dann halt in einem Champions League Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid passiert, ist äußerst bitter, aber zeigt halt auch, dass der Typ auch einfach ein Mensch ist. Den konnte Arda Güler, der kurzzeitig beste Spieler der Welt, dann auch tatsächlich verwerten und One-Touch im Tor unterbringen. Und da hast du dann schon gemerkt, okay, gut, es ist hier ein Champions-League-Viertelfinale und es ist alles drin, du kannst Real Madrid nie abschreiben. Aber auch da, muss ich sagen, bin ich zutiefst beeindruckt davon, wie die Bayern bei sowas zurückschlagen. So, du hast ein Spiel, wo du zu Hause zwar schon mit einem Vorsprung reingehst, führst 2-1, der Tonus war aus Bayern-Kreisen ja schon, ja, wir hätten auch das Dritte machen können, aber ein Kalle Rummenigge geht dann da auch gegen, wo er dann sagt, ja, die anderen hätten aber auch Tore 2, 3 und potenziell 4 schießen können, so das wäre auch möglich gewesen. Wir können schon zufrieden sein mit der Ausgangslage. Aber dann kassierst du da nach 40 Sekunden die erste Bude, aber die Bayern werden ja null nervös.
Nö, also ich finde, genau das kann man ihnen schon vorhalten, oder also muss man ihnen vorhalten. Im positiven Sinne, das kann man jetzt auch negative sehen, nein, also im positiven Sinne muss man ihnen das geben, besser gesagt, weil sie kassieren ja eigentlich 3 Nackenschläge, also klar, sie gehen nach 45 Sekunden quasi direkt mit der kalten Dusche ran ins Spiel, aber sie liegen ja dann auch 0-1, 2-1 und 3-2 hinten, also sind quasi dreimal so ein bisschen immer in der Bringschuld und schaffen es dann dreimal ruhig zu bleiben und dann sich auch das, was du sagst, nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern bleiben schon bei sich, werden nicht irgendwie hektisch, weil ich denke gerade an andere große deutsche Mannschaften bei so internationalen Spielen, wo ich mir nicht vorstellen könnte, was denn mal passiert, wenn du plötzlich nach 40 Sekunden hinten liegst und dann wirst du nervös, dann wird das Stadion nervös und merkst, okay, eigentlich war doch alles vorbereitet und angerichtet, dass das heute klappt. Und was passiert denn, wenn wir das wirklich choken in diesem Sinne? Weil wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, dass die Bayern gut und gerne das Hinspiel eigentlich 3-1 hätten gewinnen können, vielleicht / müssen. Und das Gefühl, musst du zumindest gestern sagen, haben die Bayern gar nicht erst irgendwie aufkommen lassen, weil sie relativ dann immer schnell wieder ihren Stiefel durchgedrückt haben. Es war trotzdem offen, aber jeder, der gedacht hat, dass das jetzt irgendwie, ja, dass sie das schon wuppen werden, dann habt ihr in den letzten 10, 15 Jahren einfach auch zu wenig Real Madrid in der Champions League gesehen. Also jeder, der gedacht hat, dass das wirklich schon durch war, ist so, nee, also dafür brauchen die halt einen Sieg. Ja, brauchen die einen Sieg mit einem Tor und dafür sind die schon auch gut genug. Aber nee, den muss man den Bayern geben, dass sie sich da gestern auf jeden Fall nicht rausgebracht haben.
Ja, und auch wenn es mir natürlich für die vielen Dortmund-Fans in unserer Hörerschaft leid tut, aber guckt ja halt Borussia Dortmund im Rückspiel an. Also Rückspiel, ja. Playoffs, Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund, 5. Minute, Skamaka erzielt es 1-0 und Dortmund hat 2-0 geführt. Und da hast du wirklich von Minute 1 angemerkt, okay, da ist jetzt nur noch im Kopf, fuck, wie kriegen wir das vermieden, wie kriegen wir unseren Stiefel trotzdem noch irgendwie runtergebracht. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen einer internationalen Top-Mannschaft und einer Mannschaft, die einfach hofft, so weit wie es geht zu kommen und mitnehmen will, was irgendwie drin ist. Die Bayern haben bei sowas dann schon den Anspruch, nee, wir sind der FC Bayern München, wir werden dieses Spiel schon auch gewinnen und wir werden hier unseren Stiefel runterbringen lassen. Da könnt ihr eure Vinis und Arda Gülers aufs Feld stellen, aufs Feld schicken, wie ihr lustig seid, aber Borussia Dortmund ist an der Hürde gescheitert und die Bayern haben das Ding Volley genommen und bis zur letzten Sekunde durchgespielt. Also da haben sie ja auch dann nicht gesagt, gut, 3-3 reicht uns, jetzt igeln wir uns ein. Nee, die wollten schon auch noch ihre Nadelstiche setzen und haben dann entsprechend ja auch hinten raus noch das 4-3 gemacht. Und da muss ich halt wirklich sagen, ey, Chapeau FC Bayern, genau so muss eine Topmannschaft auftreten.
Ja, also das Beispiel, auf das ich raus wollte. Und also, es hinkt ein bisschen, weil natürlich jetzt nichts gegen Atalanta und nichts gegen den BVB, aber Real Madrid gegen Bayern ist dann doch schon mal ein anderes Level gewesen. Aber der Output bleibt am Ende derselbe. Die eine Mannschaft hat plötzlich Schiss zu verlieren und die andere Mannschaft tut zumindest so, als ob sie sich keinen Kopf machen würde. Und ich kaufe ihnen das ab, dass das wirklich relativ locked in gewesen ist bei den Bayern. Weil du auch nicht irgendwie das Gefühl hattest, die werden jetzt nervös oder es wird jetzt irgendwie hektisch. Nee, die sind sich treu geblieben. Und dann bleibe ich auch dabei. Und ich habe den Bayern das auch im Vorfeld nicht abgekauft. Weil man hat sich ja schon sehr, also so, wenn du Rummenigge und Hoeneß und wie sie nicht alle heißen, so mal gehört hast im Vorfeld, die waren sich ja schon alle sehr sicher, das wird schon passen, wir haben ein super, super Hinspiel gespielt. Ich glaube schon, dass Kompany und Co. und dann auch in der Mannschaft, dass sie sich schon sehr bewusst waren, das ist vielleicht jetzt 60-40, 55-45, aber wir sind da noch lange nicht durch. Und dann, jetzt können wir ein bisschen aufs Sportliche kommen, finde ich auch, ey, ich fand Real Madrid richtig gut. Ich fand die wirklich richtig gut. Man kann jetzt sagen, Bayern hatte 70% Ballbesitz oder so, aber das ist genau das, was Real ja will. Also die haben sich ja schon sehr bewusst zurückgezogen, den Bayern den Ball überlassen und dann aber auch irgendwie auf Konter zu gehen. Und meine Fresse sind die, weil man guckt ja als deutscher Fußballfan nicht so viel Real Madrid, aber dieses Mbappé in großen Spielen ist verrückt. Also der Typ ist einfach verrückt, was der für einen Antritt hat, was der für einen ersten Schritt hat. Kannst du nicht verteidigen. Vinny war zum Glück so ein bisschen ein Poster. Das haben wir gestern auch schon gesagt. Der hatte keinen guten Abend. Und ja, ich fand Bellingham krass, das habe ich dir gestern auch schon gesagt. Ich finde, da hat man schon nochmal gemerkt, was der dann mitbringen kann, wenn er fit ist. Und ey, an alle Hater, und ich weiß, davon gibt es viele, weil sie mit Abdu nicht klarkommen, weil sie vielleicht mit den emotionalen Türken nicht klarkommen. Arda Güler war gestern auch wirklich, und abseits auch seiner zwei Tore, die beide nochmal krank sind. Also klar, das erste ist, er trifft das leere Tor, aber er trifft es aus 40 Metern, erster Kontakt, ohne den Ball anzunehmen.
Ja.
Und der Freistoß ist natürlich eine Sache für sich. Aber nee, ich fand Real richtig gut. Und das soll die Leistung der Bayern fast sogar noch einen Ticken höher hängen.
Ja, absolut. Also Real Madrid ist und bleibt am Ende halt eine Truppe, die für die Champions League lebt und die für die Champions League spielt, wo du halt auch immer merkst, die wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Und wenn sie die Champions League nicht holen, war es keine gute Saison. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen der Unterschied zu den Bayern. Das war auch Gesprächsthema im Vorfeld von dem Spiel. Da hatte DAZN sich Karl-Heinz Rummenigge eingeladen und mit ihm halt auch drüber gesprochen. Und da meinte der Reporter, okay, wenn wir uns jetzt Real angucken, die wollen so eine Dinger schon ziehen und für die ist es nur eine gute Saison, wenn du halt die Champions League gewinnst. Wie ist das bei den Bayern? So hat sich der Fokus da verschoben, weil man sonst immer gesagt hat, die Bundesliga ist das Maß aller Dinge. Jetzt hast du halt auch schon wieder ein Dauerabo da drauf. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, ist es genug, die Bundesliga zu holen oder musst du jetzt langsam auch mal wieder die Champions League holen?
Na, der Unterschied zu Real ist ja erstmal, dass Real sowohl in der Liga, glaube ich, jetzt 7 oder 9 Punkte hinten ist, sondern aus dem Pokal draußen ist. Also die haben faktisch auch nur noch die Champions League gehabt. Jetzt haben sie gar nichts mehr, jetzt ist es eine schlechte Saison. Die Bayern, das kannst du ihnen schon noch geben, werden sehr sicher Meister und sind auch noch im Pokal drin. Also deswegen hinkt der Vergleich etwas, aber nö. Ich find die Herangehensweise zu sagen, okay, der Kader und vor allem auch die sportliche Leistung der Bayern, und wir reden da seit September drüber, wie gut die gefühlt sind, ist diese Saison eigentlich titelreif für die Champions League. Und deswegen musst du sie auch irgendwie daran messen, weil natürlich wäre es eine riesen Enttäuschung gewesen, wenn die gestern rausgegangen wäre, 100%.
Ja, absolut. Ich meine aber auch so ein bisschen in der Gesamtbetrachtung, weil Real Madrid geht da auch schon vor der Saison rein und hat ganz klar die Ambition, die Champions League zu holen. Und bei den Bayern hast du dann eher das Gefühl, ja, wäre schon geil, wenn er kommt, aber daran messen wir uns halt nicht. Und PSG, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, die setzen sich alle die Champions League-Krone als großes Ziel vor der Saison auf. Und da verstehe ich schon, wenn man da dann sagt, okay, gut, die Bayern haben da einfach noch andere Prioritäten, dass es in der jetzigen Situation gerade eine andere Ausgangslage ist, keine Frage. Aber im Generellen würde ich mir da schon auch ein bisschen mehr Aggressivität in Richtung der Champions League wünschen von den Bayern, auch wenn man natürlich trotzdem das alles so weit in Anführungsstriche setzen muss, dass es halt auch der höchste Wettbewerb im europäischen Clubfußball ist und da einfach auch verdammt viele Hochkaräter rumlaufen, die Möglichkeit haben, jedes Jahr das Ding zu gewinnen. Und dann muss man einfach sagen, hat Vincent Kompany aus dieser Truppe einfach eine titelreife Truppe geformt. Also das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Man muss sie jetzt daran messen, man wird sie jetzt daran messen. Wenn sie im Halbfinale dann rausgehen sollten gegen Paris Saint-Germain, dann wird man, glaube ich, nicht zurückgucken und sagen, Mensch, das ist eine vergeigte Saison gewesen. Aber die Triple-Chance, die ist gerade so groß wie sehr, sehr lange nicht mehr. Und ich glaube, da werden jetzt auch die ein oder anderen Fans schon hellhörig. Weil, ey, wenn du das Triple holen kannst, dann willst du es jetzt auch haben.
Ja, es sind ja auch so ein bisschen jetzt die Wochen, also was heißt die Wochen, aber es geht so los, diese Phase der Entscheidung. Ich meine, du hattest jetzt gestern dieses Duodai-Spiel gegen Real, spielst nächsten Mittwoch Pokal gegen Leverkusen. Also jetzt geht es eben darum, diese Saison zu vergolden. Und noch einmal abschließend zu diesem, ja, die Bayern formulieren das nicht so offensiv. Das ist mir tatsächlich auch relativ egal in dem Fall, weil ich jetzt eh nicht so viel gebe darauf, was Rummenigge und Hoeneß und so sagen, weil der Trainer wird sich nie hinstellen und sagen, wir wollen Champions-League-Sieger werden. Spieler, ja, bin ich eigentlich auch kein Fan von, wenn du dann plötzlich Anfang Oktober irgendwas von einem Champions-League-Titel faselst.
Ja.
Intern bin ich mir aber schon irgendwie relativ sicher, dass die wissen, wie gut sie sind. Und dann kann man sagen, für mich ist auch das Halbfinale jetzt schon so ein bisschen das vorgezogene Finale. Klingt jetzt dumm, aber ich finde diesen linken Baum im Gegensatz zu dem Mickey-Maus-Baum da rechts wirklich... Also, mein Gott, Paris ist mit den Bayern wahrscheinlich das beste Team. Die haben sich schon einmal in der Gruppenphase gesehen. Ich finde Paris tatsächlich auch, ich habe gestern beim Nachhauseweg mit Felix einmal auch kurz drüber geredet, vom Spielstil sind die schon auch irgendwie ein bisschen ähnlich wie Real. Also die werden den Bayern auch viel den Ball überlassen und dann halt geisteskrank schnell umschalten mit ihren Flitzern, den sie da haben. Und das macht mir Mut, weil es die Bayern jetzt gegen Real über 180 Minuten gut gemacht haben, weißt du? Also sie haben jetzt so eine Paris-Version schon einmal bespielt und auch, wie ich finde, verdient gewonnen. Deswegen nochmal, die Final Odds sind für die Bayern extrem hoch. Für mich ist es sie sind sogar leicht Favorit gegen Paris, finde ich, eben weil sie Real jetzt rausgenommen haben. Und ja, dann ist die Chance auf ein Triple riesig. Aber wie gesagt, ey, du musst jetzt erstmal auch, ist wieder ein Spiel, DFB-Pokal gegen Leverkusen, wird tough. Also, meine ich ernst, Meister werden sie schon irgendwie. Aber jetzt geht es dann halt darum, eine bis dahin wirklich extrem gute Saison irgendwie zu vergolden.
Ja, also ich stimme, glaube ich, nicht zu 100% überein, was so den Mickey-Maus-Baum angeht. Also da ist ja vor allem einfach Sporting, was niveautechnisch ein bisschen abgefallen ist, die Arsenal aber auch eine schwierige Zeit geliefert
Digga, aber
haben.
Arsenal ist es auch nicht mehr, Digga. Die choken, nee, in der Premier League.
Ja?
Die, also in der Champions League, sage ich dir jetzt ehrlich, 1-0 gegen Sporting. Ja, am Ende geht es nur darum, weiterzukommen. Dann bin ich auch ehrlich, Barcelona, das werden jetzt die Leute wieder nicht gerne hören, schlägt sich zum gefühlt 17. Jahr in Folge einfach selbst.
Ja.
Also zwei rote Karten gegen Atletico und dann auch nochmal nichts gegen Atletico. Super gespielt, aber das dürfte eigentlich nicht reichen. Vor allem über Hin- und Rückspiel. Sich mal in einem Spiel irgendwie durchzumausern, ja. Aber Hin- und Rückspiel, nee. Dann kann Barcelona auch nicht so gut gewesen sein. Und ja, vielleicht fällt mir diese Aussage auf die Füße. Aber für mich ist es Mickey-Maus-Baum vielleicht übertrieben, aber ist es ein deutlich schlechterer Baum, wenn du mal guckst, wer da alles auf der linken Bayern-Seite unterwegs war.
Was aber vor allem daran liegt, dass Barca jetzt raus ist. Weil ich fand Barca spielerisch trotzdem überragend stark. Also die waren richtig gut, haben sich auch nach dem Hinspielergebnis nicht unterkriegen lassen, gehen da sogar 2-0 in Führung. Aber Atletico ist halt eine Mannschaft, die zurückschlagen kann. Und Atletico ist eine Mannschaft, die sich nicht unterbuttern lässt. Was auch Arsenal, glaube ich, zu spüren bekommen wird. Also ich sag, die Chancen für Atleti ins Finale einzuziehen, die sind auch extrem hoch, weil sich der Baum jetzt so ergeben hat, wie er sich eben ergeben hat. Aber erinnerst du dich auch noch dran, dass ich dir vor 2-3 Monaten mal gesagt habe, ja, schreib mir Arsenal als Meister noch nicht ab, weil die dürfen noch nicht in Stein gemeißelt werden, weil die haben ein Spiel mehr und das direkte Duell mit City folgt halt noch. Und das kommt jetzt dieses Wochenende. Arsenal inzwischen nur noch 6 Punkte weg und ein Spiel mehr gespielt. Das heißt, City mit einem Sieg gegen Arsenal am Wochenende und einem Sieg in ihrem Nachholspiel, was City immer zuzutrauen ist. Also frag mal Liverpool, als die mal eine Zeit lang vorne waren und City im Nacken hatten. Das ist schon nicht so angenehm. Da ist Arsenal dann halt schon prädestiniert für. Und auch das sorgt dann eben dafür, dass du vielleicht ein paar Körner weniger in der Champions League hast.
Ich habe einen Twitter-Clip von jemandem gesehen, der meinte, ja, er wusste das, er hat sich halt einfach nur kurz ein bisschen Zeit gelassen, um die gelbe Karte wirken zu lassen. Ja, yeah. Pustekuchen, wirken zu lassen. Der hatte keine Ahnung, dass Kamavinga schon gelb hatte.
Ja, also auch da finde ich, ist ein schwieriges Thema, weil einerseits, ja, Fingerspitzengefühl in entscheidenden Situationen, andererseits, ey, wenn ein Vergehen gelbwürdig ist, dann ist es gelbwürdig. Und er hat ein taktisches Foul begangen und danach den Ball weggetragen. Und da sage ich dann auch, das ist in Summe gelb. Also das ist er selbst schuld, dass Kamavinga da dann in der Situation auch nicht checkt, was da dranhängt. Ey, 86. Minute, du steuerst hier potenziell gerade auf eine Verlängerung zu und du weißt, dass du gelb hast. Du bist erst gerade eben eingewechselt worden. Finde ich schon schwierig. Also da sehe ich den Fehler tatsächlich mal viel eher bei Kamavinga als beim Schiedsrichter.
Also 100%. Regeltechnisch müssen wir nicht drüber diskutieren, dass das rein vom Regelbuch her schon irgendwie eine vertretbare Entscheidung gewesen ist. Ich glaube aber, und so ist die Reaktion des Schiedsrichters gewesen, hätte er gewusst, dass Camavinga schon gelb gehabt hätte, dann hätte er ihm diese zweite gelbe Karte nicht gegeben und es wäre für mich auch die richtige Entscheidung gewesen, weil das sind wir, ist jetzt wieder, du kannst jetzt halt diskutieren, ja natürlich, der eine kommt mit dem Regelbuch, der andere kommt mit Fingerspitzengefühl. Ich hätte mir in so einem Moment, 86. Minute, größtes Spiel der Saison, und er entscheidet es damit, also das kann man jetzt, also ja, er entscheidet das Spiel damit, weil selbst wenn die Bayern nicht in der 90. Minute das 3-3 gemacht hätten, dann hätten sie es in der Verlängerung gezogen mit einem Mann mehr. Deswegen ergreift halt maximal in dieses Spiel ein und dafür war es für mich nicht so deutlich. Camavinga nimmt den Ball jetzt auch nicht 30 Meter in die andere Richtung mit. Das Foul ist ein absolutes Allerweltsfoul. Also für das Foul, um das Foul geht es mir gar nicht. Ist auch kein taktisches Foul. Das Foul ist ein absolut Mini-Ding im Mittelfeld, dann das Ball wegnehmen ist es schon, was er dann hinten raus bestraft. Und das ist mir, das reicht mir einfach nicht. Und ich sehe das aus Bayern-Brille nochmal. Es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt Real so super nahe stehen würde. Aber das reicht mir nicht. Und ich kann es verstehen, dass man da echt sauer ist. Dass eben so eine Mini-Entscheidung nicht irgendwie das Spiel entscheidet, weil die Bayern waren, finde ich, über 90 oder 180 Minuten besser. Es ist jetzt nicht so, als ob sie dieses Halbfinale geschenkt bekommen haben. Um Gottes Willen nicht. Aber ich hab irgendwie schon ein bisschen Bauchschmerzen bei der Entscheidung gehabt. Ich fand sie irgendwie für das Spiel, fand ich sie nicht richtig.
Ja, da bin ich auch bei dir. Also für alle, die das Spiel gestern vielleicht nicht gesehen haben, Camavinga sieht in der 78. eine klare gelbe Karte für ein taktisches Foul. Ist, glaube ich, zur Halbzeit oder sowas in die Richtung eingewechselt worden. Nee,
auch später erst. Ich glaube, wann kam der? Der kam mit Musiala zusammen.
Ja. Ja, 62. Du hast recht. Und dann, ich bin nicht dabei zu sagen, es war ein Allerweltsfoul, weil es hatte schon eine taktische Note mit dabei. Im Anschluss nimmt er halt den Ball und rennt damit ein bisschen weg und das sorgt dann für eine Spielverzögerung. Und mit einer gelben Karte ist das einfach nicht clever. So, der Schiedsrichter zeigt ihm dann die gelbe, dreht sich sofort weg. Ich gehe davon aus, dann kriegt er aufs Ohr: He's already been booked, he's already been booked, he's already booked, already been booked. Dass er dann darauf aufmerksam gemacht wurde, okay, der hat gerade schon gelb bekommen und dann kannst du es nicht mehr zurückgeben.
Nein, was willst du machen?
So, wenn du dann halt die gelbe Karte gezeigt hast, dann ist die Konsequenz, die nächste Karte, die kommen muss, ist die rote, weil sonst hast du einen handfesten Skandal und sonst redest du dann auch darüber, dass du dieses Spiel wiederholen müsstest. Ja, aber es ist eine äußerst bittere Situation gewesen, weil in der 86. kommt dann die gelb-rote und 89. und 93. dann halt auch Tore 3 und 4 für die Bayern, womit sie dann weitergekommen sind. Es war schon, muss ich leider gegengehen, es war spielentscheidend, weil Real in voller Mannstärke, glaube ich, durchaus die Verlängerung gezogen hätte und dann wäre es halt wide open gewesen. Also
was heißt gegengehen? Er entscheidet das Spiel. Er entscheidet in dem Fall nicht. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Bayern nur deswegen weitergekommen sind. Das war mir nochmal wichtig. Ich fand sie über 180 Minuten auch 11 gegen 11 besser. Aber er entscheidet absolut das Spiel. Und dafür, und da sind wir uns ja einig, regeltechnisch ist es richtig irgendwie, aber es klingt jetzt wieder dumm, aber es ist trotzdem in dem Moment falsch gewesen, den vom Platz zu stellen.
Ja, und das beweist halt auch einfach, dass Fußball mehr ist als nur das Regelbuch. Also, dass es da halt noch mehr drumherum gibt, außer das, was da geschrieben steht. In dem Moment natürlich bitter, auch wenn man dann sieht, was danach alles noch an Karten geflogen ist. War es ja wirklich Wahnsinn. Abpfiff und du hast dem Schiri dann auch angemerkt, gut, okay, die sind aufgeheizt. Wir gehen jetzt mal bitte ganz schnell vom Feld. Dann wird Arda Güler, der beste Fußballer der Welt, ihm auf dem Weg in die Kabine noch was zugerufen haben. Daraufhin hat er direkt die rote Karte bekommen. Es war also eine sehr heikle und heiße Schlussphase, wo wir den Bayern dann aber am Ende sehr herzlichst gratulieren können und sagen, GGs, ihr habt's verdient und jetzt holt euch bitte auch den Henkelpott.
Ja, und ich glaube, dann haben wir, ich überlege gerade, Michael Olise ist der beste Spieler der Welt, kurz auch gewesen, das würde ich noch einmal sagen. Vielleicht sogar.
Also jetzt doch nicht
Arda Güler. Arda Güler war, ich würde Michael Olise mittlerweile fast über Arjen Robben packen, um noch mit ein paar Takes um mich zu werfen, die ich gestern auch so in Stammtischmanier gedroppt habe. Den fand ich gestern echt extrem gut noch.
Ja, vor allem, weil man bei ihm auch jederzeit das Gefühl hat, der Ball ist am sicheren Fuß. Ja. Also du kannst ihm den Ball geben und es passiert, was Sinnvolles und Nützliches fürs Team. Da ist fast gar kein unnötiger Ballverlust dabei. So, der bekommt einen Ball und ist von drei Mannen umringt und findet trotzdem irgendwie eine Lösung, den Ball loszuwerden. Und da bin ich auch bei dir, das hat der Arjen Robben voraus. Weil Arjen Robben war dann prädestiniert dafür, irgendwo sein Bein rauszustellen und dann doch noch das Foul zu ziehen, was er auch häufig bekommen hat. Also er hat dann häufig noch den Freischuss oder den Strafschuss sogar für die Bayern rausgeholt. Aber Michael Olise findet da dann halt die spielerische Lösung, wo ich dann sage, das zollt mir extremst viel Respekt ab. Und diese Schussgewalt,
ja, die ist verrückt,
da finde ich, toppt er Robben sogar auch nochmal.
Ja, also ich sag auch, also vielleicht ist das auch ein bisschen hart gegenüber Robben, weil wir den einfach lange nicht mehr gesehen haben. Aber ich finde, Olises Abschluss ist verrückt. Also
ja, aber überleg auch mal, wie viele Dinger Robben dabei hatte. Ich finde nicht, dass wir ihm nicht gerecht werden, weil er hatte ja schon viele Highlights, aber die kamen dann schon immer vereinzelt. Und bei ihm war es ja auch sehr, sehr häufig das Thema, dass kam März, kam April, da war Captain Glasknochen noch einfach verletzt. Ja. Also da war der wirklich häufig raus, als es in die entscheidende Phase von der Champions League ging. Das kann man jetzt über Olise noch nicht sagen. Aber man kann ihm auf jeden Fall zugute halten, dass er in solchen Spielen auch ein Unterschiedsspieler ist und das jetzt schon regelmäßig bewiesen hat. Vor allem auch immer, wenn der abzieht, wird es gefährlich. Also meistens muss Lunin da eingreifen und wenn nicht, dann fliegt er auch nur geisteskrank knapp am Tor vorbei. Ich war richtig froh für Olise, dass er gestern getroffen hat.
Ja, und ich habe, also weil du mir ja letztens hier immer unseren tollen WM-Baum skizziert hast, wer da so dann gegen uns im Achtelfinale spielt. Wir werden einfach im Achtelfinale gegen Kylian Mbappé und Olise gleichzeitig spielen müssen. Wir werden so auseinandergehen. Ich meine das wirklich ernst, wir werden auseinander. Die sind so gut. Also nochmal, und da hast du in Deutschland auch wohl Musiala und wie sie nicht alle heißen, aber das ist ein anderer Spielertyp. Dieses Ball annehmen und dieser erste Kontakt ist so schnell, du kannst es nicht verteidigen. Und davon hat Frankreich einfach direkt zwei. Pardon, nee, sie haben drei. Dembélé habe ich auch noch vergessen. Das ist verrückt.
Ja, und da kommen ja auch noch andere Spieler hinterher, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es bei den dreien bleibt und der Rest ist irgendwie ein Fallobst. Nee, da laufen auch viele amtierende Champions-League-Sieger rum. Da laufen viele rum, die gerade den europäischen Top-Fußball prägen. Auf der anderen Seite, in einem Spiel kannst du auch mal Frankreich schlagen. Und vor allem, ich sage, Deutschland muss auch langsam mal wieder. Weil sonst verkommst du halt echt zum Mittelmaß, ne? Weil in den letzten Jahren, es war immer sofort vorbei, sobald der erste große Gegner kam, wenn wir denn überhaupt so weit gekommen sind. 2021 war es dann gegen England vorbei, 2024 war es gegen Spanien dann vorbei und 2026, wir haben halt langsam dann auch mal... 2018
vorbei, hast du vergessen?
Ja, genau, das war auch eine Riesennation, mit denen man sich messen musste, aber es wird halt einfach mal wieder Zeit, dass du auch die Großen rausnimmst und ich sag halt, wir dürfen uns vor den Franzosen nicht einscheißen und da muss es Nagelsmann hinkriegen, dass Deutschland dann eine Bayern-Mentalität an den Start legt und selbst wenn du früh 1-0 hinten liegst, ja, dann bist du trotzdem noch Deutschland und ich bin absolut bei dir, qualitativ ist das von einem anderen Stern, was da gerade in Frankreich passiert, im Vergleich zur deutschen Nationalmannschaft. Ich weigere mich da aber noch immer zu sagen, dass wir das automatisch verlieren müssen, auch wenn ich da halt bei dir bin. Es reicht aktuell einfach nicht.
Ich gucke mir gerade die französische Startaufstellung an, die sind also... Wobei, defensiv haben sie Upamecano, der ist Imposter, haben wir gestern auch schon geklärt. Ja. Aber offensiv ist das ja... Wobei, Ekitike hat sich, glaube ich, Achillessehne gerissen. Also... Ei. Das ist dann ein kleiner Downer, aber ansonsten ist das schon pervers. Aber gut, wir driften ab. WM ist noch ein bisschen, ein bisschen hin. Bayern machen wir zu, Champions League können wir eigentlich auch zumachen. Über den Rest haben wir kurz geredet.
Ja, das ist okay. Aber am Wochenende war auch noch ein bisschen was anderes unterwegs. Ich habe viel Golf geguckt am Wochenende, Mann. Ja. Also Masters-Turnier stand an. Und letztes Jahr war ja die große Geschichte, dass Rory endlich seinen Career Grand Slam vollendet hat. Und jetzt hat der Teufelskerl das nicht nur einmal gemacht. Der geht back-to-back und ist der Erste seit, wer auch sonst, Tiger Woods. Ich glaube, seit 24 Jahren hat keiner mehr diesen Masters-Titel verteidigt. Und ich habe mir vor allem den Sonntag komplett gegönnt. Wie viel hast du gesehen von diesem Golfwochenende?
Live tatsächlich keine einzige Sekunde, aber, und das habe ich auch mit Dirk im Bouncehaus schon diskutiert und bin da jetzt auch gleich mal, also was heißt gespannt auf eure Rückmeldung, ich glaube, die wird sich schon sehr mit dem Bouncehaus decken. Ich hatte es extrem viel in meinem Insta, TikTok, Feed. Also gerade meine Timeline war eigentlich voll mit Golf-Clips und dann auch gar nicht. Also natürlich auch die klassischen Tiger Woods Master-Clips eben, was er da ehemals für geisteskranke Schläge gespielt hat, aber schon auch viel Aktuelles dann. Und wir haben tatsächlich im Bounce House so eine kleine Umfrage gemacht, so ey, wer kennt überhaupt von euch Rory McIlroy? Also wer weiß, wovon wir gerade reden? Und da waren wir wirklich bei so 20% ja, 80% nein. Also es ist dann schon ein sehr...
Krass.
Also Dirk meinte dann, ja gut, halt sein, so funktioniert ja dann einfach auch so ein Instagram-Algorithmus, wenn man sich das dann halt mal länger anguckt und sich da auch irgendwie für interessiert, dann bleibt das drin. Aber ansonsten haben schon viele, glaube ich, bei uns jetzt auch in der Hörerschaft nicht so richtig die Bezugpunkte zu Golf. Und ich sage euch, wenn ihr das jetzt hört, ey, lasst das einfach mal zu. Lasst das mal zu. Und ich verstehe, ihr müsst jetzt nicht so verrückt sein.
Erzähle ich Martin seit Jahren.
Nein, aber ich möchte ein bisschen zurückrudern. Ihr müsst nicht so verrückt sein wie Bengt und euch das dann live angucken. 7 Stunden.
Aber es macht Spaß.
Ja, das verstehe ich. Ich sag auch, Tour de France macht Spaß. Und da müsst ihr auch nicht so verrückt sein, euch das live anzugucken. Aber so diese Highlight-Clips beim Golf sind fucking hilarious, Mann. Das ist unfassbar, was die da spielen. Und das ist auch guter... Es ist jetzt wieder Base. Es ist guter Content. Es ist wirklich guter Sport-Content. Also lasst das zumindest zu. Dann müsst ihr es euch nicht live. Ich kann das verstehen, 5 Stunden sich das live reinzuziehen. Da passiert wenig. Aber gerade so TikTok-Clips und zu wissen, alle wissen, wer Tiger Woods ist. Es müssten eigentlich auch bald mal alle wissen, wer McIlroy ist. Weil, verstehst du vom Seeding her? Und da glaube ich, hängen die Deutschen noch so ein bisschen hinterher. Weil in anderen Ländern ist das ja schon auf einem ganz, ganz anderen Level vom Standing her.
Ja, das ist so. Das ist definitiv so. Also wahrscheinlich auch damit zusammenhängend, dass wir auch einfach noch nie einen überragenden Golfer hatten. Also klar, da gibt's mal eins, zwei, die irgendwelche großen Turniere gewonnen haben. Wer ist der beste deutsche Golfer? Muss ich jetzt mal hier gucken. Ja, da hört's bei mir dann zum Beispiel auch schon auf. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer der beste deutsche Golfer in der Geschichte ist. Aber es ist auch einfach eine geile Sportart,
Den Namen hast du schon mal gehört.
Heißt der Bernhard?
Bernhard Langer. 2 Majorsiege.
Bernhard Langer. Der hat auch mal Masters gewonnen, glaube ich.
Ja, Masters. 2-mal.
Ja. Ja, okay.
1985 und 1993.
Ja, ich wollte gerade sagen, der müsste gerade so ungefähr in seinen 60ern sein. Aber ja, also es gibt einfach wahnsinnig viel am Golf, was unfassbar viel Spaß macht. Also erstmal die Ästhetik. Es ist ein super ästhetischer Sport. Ich hatte da am Sonntag mit Jona geguckt und er meinte dann auch, das ist ja der geilste Sport aller Zeiten, um den einfach nice zu visualisieren, weil es sieht halt alles geil aus. Die Schwungbewegung sieht geil aus. Wenn da einer dann halt mit 120 Sachen vor den Ball kloppt, sieht das geil aus. Wenn du einen befriedigenden Annäherungsschlag hast, geschweige denn ein Hole-in-One oder sowas, es ist einfach satisfying. Es sind wirklich einfach richtig, richtig schöne Bilder. Die Übertragung ist verdammt stark. Du hast die ganze Zeit eine Übersicht, okay, was passiert, wo bist du gerade? Und man muss auch nichts verstehen. So, du weißt grundsätzlich, wie Golf funktioniert. Okay, hier ist der Startpunkt, da hinten musst du ins Loch. Und dann lass die halt mal alle machen. So, die können das schon ganz gut. Und wenn dann halt random mal einer ein Hole-in-One kloppt, so ja, dann ist es auch als komplett Außenstehender extrem geil, da zuzuschauen. Und wie du auch sagst, war bei mir dann am Wochenende natürlich der Feed auch komplett voll von Golf. Aber ja, da bewegt man sich dann halt einfach in einer krassen Echokammer und hat man das Gefühl, dass es dann deutlich größer hierzulande auch ist, als es dann eigentlich tatsächlich der Fall ist. Aber ich kann da auch nach wie vor nur meine wärmsten Empfehlungen für aussprechen, weil auch das Live-Gucken, es macht so viel Spaß. So, da sitzt du dann davor und siehst, dass da keiner am Handy ist. Und warum? Weil Augusta das nicht will. So, Augusta, die Veranstalter sagen, nee, bei uns, da sind keine Handys erlaubt und wer mit Handy erwischt wird, der fliegt nicht nur raus, der hat lebenslanges Augusta-Verbot. Also der kommt sein Leben nicht mehr zurück auf dieses Eventgelände. Die strafen da natürlich auch lächerlich hoch, wenn du die Linie oder dieses Seil überquerst, was vor den Zuschauern gespannt wird. $50.000 Strafe, was dann aber auch einfach dazu führt, dass die Leute sich benehmen. So, dass es da halt ein geiles Miteinander ist. Alle gucken einfach nur den Athleten zu und haben Spaß dabei und freuen sich wie Bolle, wenn da halt einer aus 40 Metern mal das Ding im Loch versenkt. Und es ist gefühlt ein Zeitsprung in eine andere Zeit, der extrem viel Spaß macht. Es ist ein bisschen entschleunigend, aber trotzdem auch extrem spannend. Also ich kann auch dir dann nur noch mal empfehlen, google mal den PGA-Tour-Kalender und gönn dir mal das nächste Highlight.
Da bin ich noch ein bisschen entfernt. Das ist halt wirklich, das sind unsere Guilty Pleasures. Du guckst dir halt Golfen live an, ich guck mir Tour de France live an. Da denken auch immer viele, Digga, er guckt sich an, wie Leute Fahrrad fahren. Da passiert einfach nicht. Wobei, ich habe nachher auch noch ein Fahrradfahrthema. Aber ich wollte einmal noch kurz zu den Handys auf Sportevents, weil das ja quasi, also ich habe die andere Parallele gestern natürlich. Ich bin ein absolut dopaminsüchtiger Mensch. Ich habe natürlich gestern auch TikTok geswiped, während wir Fußball geguckt haben. Und also es ist nicht über, es ist ungelogen, ich habe es euch ja dann auch gezeigt, du kannst einfach und nicht nur einen, sondern 5, 6, 7 TikTok-Livestreams aus der Allianz Arena gucken. Das sind Leute, die gehen da hin und dann aus jedem möglichen Winkel kannst du streamen die einfach. Also diese Entwicklung ist ja verrückt. Ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, also du hast das Glück, ein Ticket für dieses Spiel zu bekommen. Und wir reden da ja nicht mal von Influencern. Dass die alle ihre Stadion-Vlogs machen, so, jo, ist deren Job. Ist gut, weil guckt man sich dann auch an. Aber das sind irgendwelche Randoms, die haben 15 Follower auf TikTok, die haben ein Ticket für dieses Spiel bekommen. Statt das irgendwie zu genießen, sitzen die 90 Minuten mit ihrer Handykamera da, was natürlich auch nochmal höchst illegal ist, und streamen einfach das Spiel.
Ja, check ich auch nicht, was du dir davon versprichst, weil, also, klar, ne, da werden dann deine 200 Leute irgendwie zugucken und wenn dein Link dann irgendwo geteilt wird, dann kriegst du halt auch relativ schnell mal hohe Viewerzahlen, aber was passiert dann im nächsten Schritt? Irgendeiner wird dann da auf den Melden-Button klicken und dann bist du halt auch weg. Also dann ist dein Account auch weg vom Fenster. Es ist auch einfach höchstgradig unintelligent, das zu machen. Und ich check auch einfach nicht, was man sich davon verspricht, aber ja, der kurzfristige Ruhm ist vielen Menschen viel wert. Ja,
also das fand ich verrückt tatsächlich, weil das ist auch eine neue Entwicklung gewesen. Also TikTok gibt es jetzt auch schon eine Weile, aber das gerade bei solchen Fußballspielen dann so viel Live-Content, natürlich, dass die dann alle einen Elfmeter filmen, oder dass das Arda Güler Freistoßtor eine Million Mal dann irgendwie auf TikTok hochgeladen wird, ja, normal. Aber geschenkt, dass die jetzt alle anfangen, dann wirklich das Spiel live zu streamen, ja, ist verrückt.
Ja, absolut. Ich muss noch eine Geschichte von den Masters am Wochenende erzählen, weil das war auch extrem witzig. Hao Tong Li ist, ich glaube, chinesischer Golfer, der erstmal nur das Ziel hatte, ich will den Cut schaffen. Also Wettbewerbsformat ist beim Golf so aufgebaut, Donnerstag, Freitag treten, glaube ich, 90 Spieler oder sowas in die Richtung an und die ersten 50 kommen ins Wochenende plus alle, die halt gleichgezogen sind. Also wenn der 50. bei minus 2 steht und du auch minus 2 hast, dann bist du auch mit dabei. Und für Hao Tong Li war das Ziel, das will ich schaffen. Ich will ins Wochenende kommen. Sonntag steht der Teufelskerl auf Platz 4. Also der hat sich wirklich zu einem Titelkandidaten aufgeschwungen. Das muss man so formulieren, weil da echt 7, 8 Leute im Umkreis von 2 Schlägen waren. Und dann hat er, glaube ich, seine Löcher 10 und 11, wo er das Kunststück vollbringt, eine plus 3 und eine plus 5 zu spielen. Also wirklich, sein Paar 5 beendet er mit 10 Schlägen, am Ende irgendwo im Gebüsch gestanden mit Bildern, die man so noch nie gesehen hat. Arme Sau, weil das natürlich auch, ne, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da steckt eine Menge Geld im Golf drin und wenn du dann von Platz 4 auf Platz 50 runter droppst im Zweifel, ja, dann geht dir auch die ein oder andere Million flöten, was dann für so einen Golfer natürlich auch karrierebewegend sein kann, weil da musst du dir dann erstmal keine Gedanken mehr machen, wie du deine nächsten Turniere und deine nächsten Reisen bezahlst. Das war schon extrem bitter, aber waren auch sehr, sehr witzige Bilder, aber davon hast du wahrscheinlich nichts gesehen, wa?
Nee, aber ich habe gestern, also du hast mir ja die 2, 3 Spots dann gezeigt, wo der abschlagen musste, das sah wirklich einfach aus wie Dschungel. der hat das Grün nicht mehr so richtig getroffen.
Ja, das war schon sehr witzig, aber trotzdem Hats off und dann natürlich auch nochmal Hats off zu Rory McIlroy. Es ist historisch, die Masters zu verteidigen und da kann auf jeden Fall noch eine Menge kommen, von dem man in den nächsten Jahren, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Nochmal sehr, sehr große Werbung für den Golfsport gewesen.
Sehr gut, dann ist Bank durch mit seinem Guilty Pleasure, dann darf ich auch noch was über meinen Guilty Pleasure erzählen. Tour de France ist noch nicht.
Ja.
Aber im Radsport ist ja quasi immer so, bevor die großen Landesrundfahrten anstehen, gibt es die fünf Monumente, wie sie heißen, also 5 Eintagesklassiker. Und Kollege Pogacar, den kennt ihr ja mittlerweile hoffentlich, derjenige, der in den letzten Jahren alles gewonnen hat, hat sich dieses Jahr vorgenommen, alle 5 Klassiker zu fahren und alle 5 Klassiker zu gewinnen. Das hat bis jetzt natürlich noch niemand geschafft. Es gibt nur 3, die es überhaupt mal geschafft haben, alle 5 zu gewinnen. Und am Sonntag stand Paris-Roubaix an. Das ist vielleicht auch ein Rennen, was ihr kennt. Das ist hier diese, also fahren von Paris nach Roubaix, was wie der Name schon sagt, über diese Kopfsteinpflaster. Also die Bilder hat man safe auf jeden Fall schon mal gesehen. Heißt, die fahren natürlich normal auf Straße, das Rennen geht ewig, 200 irgendwas Kilometer, aber halt dann auch immer wieder über diese Kopfsteinpflaster-Passagen, was halt so ein bisschen, ja, bringt einen gewissen Random-Faktor rein und einfach geile Bilder, wenn die da durch so Schotter fahren und dann ist da alles so voller Rauch. Auf jeden Fall mit eines der prestigeträchtigsten Ein-Tagesrennen der Welt. Das stand an, war ein absoluter Banger. Pogacar hat die ersten beiden Monumente in diesem Jahr schon gewonnen, also wäre sein dritter Sieg und hätte dann auch weitermachen können in Richtung, also wirklich dann, also wie nennt man das dann? Five-Peat oder so? Ihr wisst, was ich meine. Dass er eben alle ja, fünf Dinger gewinnt. Und das ist ein Radrennen, das gucke ich mir jetzt auch nicht, weil so ein Ding geht dann 7 Stunden oder 6 Stunden. Also auch deutlich länger als eine Tour-Etappe. Und ich habe es aber nur so ein bisschen Sonntag nebenher laufen lassen, aber halt dann immer so auf Twitter ein bisschen verfolgt. Pogacar 2-3 Defekts gehabt, was aber auch normal ist bei diesem Rennen, weil eben, wenn du mit deinem Rennrad über Schotter fährst, dann geht das halt auch mal kaputt.
Ja.
Sich dann aber trotzdem noch rangekämpft und dann gab es ein episches Finish. Paris-Roubaix ist auch so, dass die quasi die letzte Runde auf so einer alten Fahrradbahn fahren, also wie so ein Bahnrad, was aber natürlich Open Air ist, also einfach ein geiles Setting. Wo er gemeinsam mit Wout van Aert, auch ein absoluter, ja, ist nicht sein Top-Top-Gegenspieler, aber auf so schwierigen Terrain ist er auch schon echt gut. Und die fahren diese letzte Runde da zusammen in dieses Stadion ein und dann nochmal so rum und Pogacar verliert dann das erste Mal seit Menschengedenken wieder. Das war auf jeden Fall auch ein großer Moment und van Aert das erste Mal dann Paris-Roubaix gewonnen. Und da haben sich jetzt so ein bisschen alle drüber aufgeregt, weil Pogacar schon viel Pech hatte. Ich glaube, der hatte 3 Defekte, was dann einer zu viel ist, dass du mal einen hast, okay, aber er hatte 3 Defekte und war trotzdem quasi fast imstande, das Rennen zu gewinnen. Da wurde im Nachhinein viel diskutiert, aber ich find's gut, dass er es nicht gewonnen hat. Das, also natürlich wäre es irgendwie geil, 5, aber das wäre dann auch zu viel irgendwann.
Ja, vor allem, es ist ja auch gut, wenn man da noch Ziele hat, denen man hinterherjagen kann, ne? Aber also hat er die anderen 3 schon jemals gewonnen oder braucht er da dann noch ein bisschen was?
Ich glaube, er hat sie schon mal gewonnen. Ich weiß nicht, ob er sie alle schon mal gefahren hat, weil normalerweise ist es nicht üblich, alle 5 zu fahren, weil das sind eben ja, also du periodisierst ja eigentlich, du periodisierst nicht auf 5 große Rennen hintereinander, sondern das sind halt so ein bisschen die Vorbereitungsrennen und dann kommt im Sommer die Tour und das ist das große Highlight. Der wird sie wahrscheinlich schon alle mal gewonnen haben. Aber es geht eben darum, sie alle 5 in einem Jahr zu gewinnen. Was wirklich utopisch ist, dieses Jahr wird es nicht passieren. Er wird auf jeden Fall nächstes Jahr wahrscheinlich wieder angreifen. Ja.
Ja, okay. Wie steht's denn grundsätzlich um die Konkurrenz? In den letzten Jahren schwobt da ja immer Winkel.
Super Frage, Bengt, weil ich wäre jetzt auch drüber gegangen. Es gibt einfach einen neuen Pogacar jetzt. Und für alle Franzosen, bei denen ja Fahrradfahren heilig ist, der Typ ist 19, heißt Paul Sixas und kommt einfach aus dem absoluten Nichts. Und es wird halt jetzt viel diskutiert. Also der Typ ist erstmal der Wahnsinn. Es sind ja so ein bisschen vom Fahrradfahren, die fahren jetzt hier so Baskenland-Rundfahrten, Katalonien-Rundfahrten, alles einfach zur Vorbereitung auf die 3 großen Tours, Giro, Tour de France und Vuelta. Und der Bre hat jetzt erstmal Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Ist, wie gesagt, 19. Ja gut, irgendwelche Nerds werden den schon irgendwie gekannt haben. Auf der großen Bühne ist das jetzt so sein erstes richtiges Jahr, fährt als Teamkapitän und ist geisteskrank am Abliefern. Und wie gesagt, ist Franzose. Und die Franzosen haben seit, glaube ich, 60 Jahren die Tour nicht mehr gewonnen. Deswegen ist das für die natürlich jetzt schon der Heilsbringer. Es wird hoch und runter diskutiert. Also mein Fahrradfahr-Twitter-Algorithmus, wie gesagt, am Sonntag war voll. Ob man den jetzt schon zur Tour mitlässt oder ob das zu früh ist oder ob man den dann vielleicht verbraucht. Und ich sage, bitte lass den einfach nur zur Tour, Digga. Die Franzosen haben ein 19-jähriges Wunderkind und ihr wollt ihn nicht mitfahren lassen.
Ja, Quatsch.
Das ist großer Quatsch. Also das wäre... Natürlich ist er wahrscheinlich noch nicht gut genug, um Pogacar zu schlagen, aber der ist wirklich, der ist echt, also ich habe mir dann so ein bisschen Highlights angeguckt, wenn so, und das ist ja beim Fahrradfahren auch immer, die sehen ja vom Körperbau alle relativ schmächtig aus und der ist, glaube ich, ist relativ klein, 1,70, 1,75, aber ist, also hat ein...
Muss ja kein Nachteil
sein. Nee, aber ist eine Naturgewalt, also wenn der antritt, das, also und nochmal mit 19 und beim Fahrradfahren ist ja schon so, dass du ein bisschen Erfahrung brauchst, um dann wirklich Top-Top-Niveau zu sein. Und der kam einfach aus dem Nichts und scheint echt viel Spaß zu machen. Jetzt werden die Ersten wieder natürlich rumkommen. Ja, ist ja gedopt wahrscheinlich bis oben hin. Will ich gar nicht drüber diskutieren jetzt. Also ich glaube dem einfach, dass der ein geisteskranker Sportler sein wird. Pogacar glaube ich das auch. Und deswegen würde ich mich freuen, dass die dieses Jahr gegeneinander antreten dürfen.
Was glaubst du, so realistische Einschätzung, wie viele Jahre muss er Tour fahren, bis er da auch mal um den Sieg mitstinken kann?
Ja, das ist schwierig. Also, das ist schwierig. Also ich sage, erstes Jahr ist meistens immer so ein bisschen das Rehkitz-Jahr, das wird dann noch nichts. Und dann halt die Frage, wie, also Fahrradfahren ist auch extrem saisonabhängig. Manchmal hast du eine Saison, wo es einfach gut läuft und dann hast du eine Saison, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, mal verletzt bist, mal einen Tag zu lang krank bist und dann irgendwie aus dem Rhythmus kommst. Das ist ja auch, da ist ja dein Körper absolut heilig, was die ja imstande sind zu leisten. Wenn er dann irgendwie nur so ein Müh eben abwegig ist von deinem Plan, dann ist schon deine Saison im Arsch. Aber ich, ja, also das ist schwer zu sagen, wie viele Anläufe er bräuchte, um wirklich Pogacar zu gefährden. Ist ja dann auch immer die Frage, wie viele perfekte Saisons hat Pogacar denn noch in petto. Ja. Aber ich würde es mir einfach wünschen, dass er dieses Jahr schon auf ihn losgelassen wird. Also ich glaube, ja, okay, alle wollen das sehen. Ist ja auch normal, wenn du bei kleinen Tours gewinnst und zeigst, dass du konkurrenzfähig bist, ja, dann lass ihn doch auf der großen Tour auch kämpfen.
Ja, also ich bin da natürlich absolut deiner Meinung, wenn er das Potenzial hat, muss er mit. Also der neue französische Lennart Kahl des Fahrradfahrens.
Er ist Franzose, das checkt ja nicht. Wenn die Franzosen einen haben bei der Tour, der gut ist, und das hatten sie jetzt die letzten Jahre einfach nicht, auf dem Niveau gewinnen, die gehen komplett Crash-Out da, Mann. Das ist, Fahrradfahren in Frankreich ist deren Nummer 1 Sport, also natürlich Fußball, aber dann kommt Fahrradfahren bei denen. Und wenn die jetzt wirklich jemanden haben, der das Ding gewinnen kann, und die haben seit, keine Ahnung, nagelt mich nicht drauf fest, die haben seit Ewigkeit nicht mehr die Tour gewonnen. Das wäre, das, ja, und das möchte ich halt sehen.
Ja, klingt danach, als würden uns da im Sommer noch ein, zwei spannende Geschichten bevorstehen, aber Tour de France ist ja immer Anfang Juli, richtig?
Ja, so ein bisschen. Die machen es auch jetzt, ja. Erstmal WM noch und dann kommt erst die Tour.
Na gut. Dann sind wir mal gespannt, wie sich da der Radsommer entwickelt. Aber ich glaube, für heute haben wir dann auch das soll erfüllt.
Sehr gut. Soll für mich passen. Gut. Top.
In dem Sinne, Sonntag hier, City gegen Arsenal, nicht verpassen. Zweite Liga natürlich auch immer noch top. Aber ja, und Virtual Bundesliga. Martin ist wieder im Kommentar.
Ja, und Bengt ist Producer. Da könnt ihr uns zuhören.
Und zugucken. Macht viel Spaß. Also, schönes Wochenende euch. Bis dann. Ciao.